Guten Morgen miteinander.
Das Fütterli, das haben wir selber geschossen. Also solche Wellen gibt es. Das ist tatsächlich so. Und da werde ich jetzt auch nicht mit einem aufblasbaren Katamaran in so eine Welle kommen. Ein Verwandter von mir war ein Seemann auf dem Bodensee. Das war der Onkel Albert. Und ich bin ihm begegnet, als ich das erste Mal so etwa 60 war. Er war da schon ein alter Mann. Und was charakteristisch war bei ihm, er hat ganz stark gehunken. Er ist an zwei Stöcke gelaufen und hat ganz krumme Beine gehabt. Der Onkel Albert ist eben mal in den Sturm geraten. Und zu selber Zeit hat auf dem Bodensee ein orkanartiger Sturm gewütet. Das hat meterhohe Wellen gegeben. Und die Schiffsbesatzung hat echt Mühe gehabt, das Schiff wieder heil in den Hafen zurückzubringen. Und beim Anlegen ist es dann passiert. Zwar ist es noch gelungen, das Schiff am Schiffssteg festzumachen, aber das Tau hat sich bei diesem Wind gerade wieder losgerissen und das Ende von dem Seil hat Onkel Albert getroffen wie einen Peitschenhieb und hat dann beide Beine zertrümmert. Er ist ganz lang gegangen, wie er nur einigermaßen wieder können laufen, aber ganz gut sind seine Beine nicht mehr geworden. Der Onkel Albert hätte weder hier oben im Alten Testament können ausrufen: Du wirbelst mich empor in die Luft, treibst mich vor dem Sturm dahin und zerschmetterst mich dann mit lautem Krachen. Wir schauen uns jetzt eben die Geschichte aus dem Neuen Testament an, wo Jesus mit seinen Jüngern in den Sturm auf dem See Genezareth geraten ist. Und aus den Erfahrungen, die die Jünger da gemacht haben, können auch wir wertvolle Schlüsse für unser Leben ziehen. Das vierte Kapitel aus dem Markus-Evangelium erzählt uns so mehr oder weniger einen Tagesablauf im Leben von Jesus von Nazareth mit seinen Jüngern. Da hat Jesus zusammen mit seinen Jüngern einen ganzen Tag am Ufer vom See Genezareth verbracht. Jesus ist aber, das wissen wir, selten einmal allein gewesen mit seinen Jüngern. Meistens hat es ganz einen Haufen Leute gehabt. Auch an dem Tag sind die Leute von allen Seiten da angeströmt. An dem Ort, wo sie gewusst haben, Jesus ist da. Das Volk hat nämlich ihm zuhören, wenn er predigt hat. Und sie wollten das miterleben und wollten dabei sein, wenn Jesus Kranke und Besessene geheilt hat. Und an dem Tag sind so viele Leute zusammengekommen, dass Jesus sogar auf ein Boot, auf ein Schiff ausweichen musste. Die Jünger haben dann das Schiff ein paar Meter vom Ufer weggerudert. Die Masse von Leuten ist am Ufer gestanden. Und Jesus hat im Schiff Platz genommen und hat zu den Leuten geredet. Und vermutlich hat er stundenlang predigt und die Leute gelehrt. Und in der kurzen Pause dazwischen hat er den Jüngern Fragen beantwortet und hat ihnen alles Mögliche erklärt. Das kann man alles nachlesen im Kapitel 4 vom Markus-Evangelium. Am Abend hat Jesus dann die vielen Leute wieder heimgeschickt. Aber damit ist das Tagesprogramm der Jünger noch nicht fertig gewesen. Er hat nämlich dann seine Jünger aufgefordert, sie sollen doch mit ihm ans andere Ufer vom See Genezareth fahren. Ich lese jetzt den Predigtext, Markus 4, Vers 35 bis 38. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Mindestens vier von denen Jünger von Jesus sind Fischer aus der Region vom See Genezareth. Das sind also echte Profis gewesen, die von ihrem Beruf etwas verstanden haben. Und die vier, das sind der Jakobus, Johannes, Andreas und der Petrus gewesen, die haben sich darum auf dem See und in der ganzen Umgebung sehr gut ausgekannt. Vor allem haben sie auch bestens Bescheid gewusst über die meteorologischen Besonderheiten von dieser Gegend. Und darum wissen sie auch, dass man bei bestimmten Wetterlagen ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man zu Abend auf den See rausfährt. Und gerade bei einer Westwindlage können gegen Abend eben stürmische Fallwinde auftreten, wo der See dann gefährlich aufwühlt. Und solche Unwetter können ganz plötzlich losbrechen. Das ist bis heute so geblieben, vom See Genezareth. Aus dem Nichts heraus kann plötzlich ein Sturm entstehen und auch meterhohe Wellen. Weil die Jünger das wissen, rühren sie noch kurz einen Blick zu den Bergen, bevor sie das Boot stark klar machen. Sie überprüfen kurz, ob irgendwo irgendwelche Anzeichen von einem Sturm vorhanden sind. Ganz windstill ist es zwar nicht, aber es fällt dann jetzt nichts auf, was auf einen Sturm hingewiesen hätte. Und überhaupt, sie hätten sich gar nicht solche Gedanken machen müssen. Sie haben ja Jesus bei sich. Und die 12 Jünger haben auch die Erfahrung gemacht bis jetzt, dass Jesus noch immer gewusst hat, was er macht. Und darum setzen sie jetzt Segel und rudern los. Jesus selber ist von dem ellenlangen Tag und dem anstrengenden Tag total erschöpft. Er geht in den hinteren Teil vom Schiff zu einem Holzkasten, legt sich auf den Holzkasten an, nimmt das Küssi und schläft sofort ein. Nach kurzer Zeit passiert genau das, was die vier Fischer im Innersten befürchtet haben. Urplötzlich bricht ein Sturm los. Und ich kann mir gut vorstellen, wie gerade die Jünger, die von der Schifffahrt keine Ahnung hatten, spontan wahrscheinlich einen Schrei ausgestoßen haben. Aber die vier Profi, die Fischer, die wissen ganz genau, was da zu machen ist. Als erstes ziehen sie auch mal Segel, wie das der Max gemacht hat. Dann richten sie mit ein paar wenigen Ruderschlägen das Schiff so aus, dass die Wellen das Schiff nicht umkippen können. Unterdessen kommen die Wellen schon Meter hoch daher. Und jetzt sind die vier also richtig im Element. Sie haben keine Angst. Sie haben schon genug solche Stürme erlebt. Und sie wissen ganz genau, was in so einer Situation zu machen ist. Vielleicht geht am einen oder anderen von diesen vier Fischern noch der Gedanke durch den Kopf, dass Jesus eigentlich schon noch von Glück kann reden, dass er vier so erfahrene Fischer mit im Boot hat. Aber der Sturm wird immer stärker und immer mehr Wasser schwappt über den Rand ins Boot hier und die Jünger, die stehen schon mehr als knöcheltief im Wasser und es wird immer schlimmer. Jetzt ist es auch den Fischern nicht mehr ganz so kühl. Sie haben schon manches Unwetter erlebt, aber noch nie so einen heftigen Sturm. Und darum fordern sie jetzt ihre Kollegen auf, sie sollen Wasser schöpfen. Und jetzt begreifen alle, dass es könnte ums Überleben gehen. Wie wild fangen sie an, das Wasser, das über den Rand eingedrungen ist, wieder rauszuschöpfen. Die einen mit Kübel, die anderen mit der bloßen Hand. Aber der Wasserpegel im Schiff steigt einfach weiter an. Und der Sturm lässt nicht nach, im Gegenteil. Die Wellen werden immer höher. Und jetzt bricht Panik aus im Boot. Auch unter den vier Fischern. Allen ist klar, dass es so nicht mehr lang weitergehen kann. Dass das Schiff jeden Moment könnte sinken. Und was macht Jesus? Er liegt immer noch im hinteren Teil vom Schiff und schläft. Ich lese den zweiten Teil vom Predigtext. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Es ist jetzt definitiv nicht Zeit zum Schlafen. Die Jünger, die kommen gar nicht dazu, sich darüber zu wundern, dass jemand bei so einem Sturm überhaupt schlafen kann. Jetzt wird einfach jede Hand zum Wasserschöpfen gebraucht. Und darum wecken die Jünger jetzt Jesus auf. Und Jesus realisiert sofort, wie ernst die Situation ist. Und da passiert jetzt etwas, was keiner von den Jüngern erwartet hätte. Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Das ganze Spektakel hört von einem Moment auf den anderen auf. Der Wind hört ganz abrupt auf zu blasen. Kein Lüftchen ist mehr zu spüren. Auch die Wellen beruhigen sich. Und dann breitet sich eine unheimliche, übernatürliche Stille aus. Es ist, wie wenn die ganze Welt stehen bleiben würde. Die Jünger heben den Schnauf an. Sie sind wie versteinert. Keiner bewegt sich. Keiner sagt dann nur einen Ton. Alle starren mit offenen Mündern auf Jesus. Und keiner von ihnen begreift, was da jetzt passiert ist. Und in dieser Stille hier fragt Jesus seine Jünger, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ist nicht ein bisschen komisch, dass Jesus seine Jünger da fragt, was seid ihr so furchtsam? Es ist doch das Normalste, dass man in so einer bedrohlichen Situation Angst hat. Sogar Todesangst. Und was soll die zweite Frage? Habt ihr noch keinen Glauben? Keiner von den Jüngern ist in der Lage, Jesus da eine Antwort zu geben. Ihnen geht alles Mögliche durch den Kopf. Und die Jünger, die haben eine ganz grosse Meinung von Jesus. Sie kennen niemanden, der mit seinen Predigten die Masse von Leuten so können im Band ziehen wie Jesus. Und zum ersten Mal haben sie sich über ihren Meister gewundert, wo er noch ganz am Anfang von seinem öffentlichen Auftreten einmal ganz normales Wasser in einen Spitzenwein verwandelt hat. Sie haben auch immer wieder erleben, wie Jesus kranke Leute einfach gesund gemacht hat. Aber bei Jesus haben sie noch ganz andere Fähigkeiten entdeckt. Gott hat ihn offensichtlich so begabt, dass er können Krüppel, Lahme, Blinde, Taubstumme für ihren Leiden zu erlösen. Ja, sogar böse Geister hätte können austreiben und ein paar Tote wieder zum Leben erwecken. Aber noch nie sind die Jünger zusammen mit Jesus in so eine bedrohliche Lage gekommen wie da in dem Sturm. Logisch, dass sie Angst hatten. Sogar Todesangst. Schließlich sind so heftige Stürme unberechenbar. Folgen von diesen Stürmen hat niemand im Griff. Da kann niemand helfen. Kein Mensch kann gegen so fürchterliche Stürme etwas ausrichten. Kein Mensch. Aber was hat denn Jesus gerade gemacht? An dem Punkt kommen die Jünger nicht mehr weiter mit ihren Überlegungen. Im Vers 41 heißt es dann einfach, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Die Jünger haben sich sehr gefürchtet, heisst da. Die Angst oder eben die Todesangst, die hat sich immer mehr verwandelt in eine Furcht, in eine tiefe Ehrfurcht vor Jesus. Das Erlebnis im Sturm auf dem See Genezareth hat den Jünger klar gemacht, dass sie ihre Meinung über Jesus ganz gründlich revidieren müssen. Bis jetzt war für sie Jesus einfach ein hochbegabter Mensch gewesen. Ja, mehr noch ein überdurchschnittlich begnadeter Mensch. Ein Mensch, der von Gott so viele Gaben bekommen hat, dass er einfach Wunder über Wunder hat können wirken. Aber in dem Moment, wo Jesus aufgestanden ist im Boot und der Wind bedroht hat, am Sturm befohlen hat, er soll ruhig sein, in dem Moment haben die Jünger begriffen, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Jesus hat zwar äußerlich Gestalt von einem Mensch gehabt, aber mit seiner Autorität über Wind und Wetter, über Naturgesetz, muss man sich mal vorstellen, hat er ihnen bewiesen, dass eben mehr in ihm steckt. Jesus ist nicht nur ein Mensch gewesen, sondern ganz Gott. Beides gleichzeitig. Die Erkenntnis hat die Jünger im Innersten verändert. Sie haben gemerkt, dass sie sogar auf dem Höhepunkt von dem Sturm bei Jesus sicher aufgehoben gewesen wären. Ihre Angst ist zwar jetzt rein menschlich gesehen verständlich, aber eigentlich wäre sie nicht mal nötig gewesen. Die Angst hat darum an einer tiefen Ehrfurcht vor Jesus Platz gemacht. Die Jünger, die haben das so zum ersten Mal richtig begriffen, wenn Jesus nicht nur ein Mensch, sondern Gott ist, dann ist ihm alles möglich. Wenn Jesus nicht nur ein Mensch, sondern Gott ist, dann gibt es bei ihm keine Grenzen, dann ist ihm alles zuzutrauen. Nach dem stürmischen Erlebnis auf dem See Genezareth fangen die Jünger erst richtig an, im Glauben an Jesus zu wachsen. Jetzt, was können wir jetzt mit dieser Geschichte anfangen? Die ist schon uralt. Wir können das Erlebnis, das die Jünger da gemacht haben, einfach als eine eindrückliche Lektion für die Jünger anschauen. Eine Lektion, die ihnen vor Augen geführt hat, dass Jesus eben mehr ist als ein besonderer Mensch. Dass er als Sohn von Gott gleichzeitig auch Gott war. Mir wäre die Erkenntnis aus dieser Geschichte ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Und ich glaube auch, dass es Jesus bei seinem Handeln da auf dem See um mehr gegangen ist als nur um seine Jünger. Die Geschichte steht in der Bibel, dass alle Menschen zu allen Zeiten wichtige Schlüsse daraus ziehen können. Auch wir. Die Erkenntnis, die die Jünger in dem Sturm gezogen haben, die Erkenntnis will auch ich für mein Leben ziehen. Und zwar so, wie wenn ich selber da dabei gewesen wäre. Und darum lohnt es sich, dass man sich in solche Geschichten eindenkt. Dass man das Gefühl hat, ja, da bin ich jetzt selber dabei gewesen. Im Nachhinein haben sich die Jünger und speziell die vier Fischer wahrscheinlich ein bisschen geschämt, so wie sie sich in dem Sturm verhalten haben. Die vier Fischer, die sind überzeugt, dass sie Profi genug sind, dass sie das Schiff schon wieder sicher ans Ufer zurückbringen. Die anderen Jünger, die haben es ganz gut können brauchen zum Wasser schöpfen. Aber auf der schlafenden Zimmermann da hinten, auf den Holzkisten oben, haben sie gedacht, können sie es ganz gut verzichten. Und wie oft passiert es uns doch genau gleich, dass wir eine neue Arbeit anpacken, ohne dass wir nur auf die Idee kommen, wir könnten Jesus mit auf den Weg nehmen. Passiert es uns nicht immer wieder, dass auch wir meinen, wir kommen ganz gut allein zurecht und sind nicht aufs Eingreifen von Jesus angewiesen? Ja, dass wir sogar manchmal froh wären, wir wüssten, Jesus hat sich irgendwo angelegt und schlaft jetzt. Im Johannes Kapitel 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu uns: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmt das tatsächlich, dass wir ohne Jesus nichts können tun? Selbstverständlich können wir einen Haufen machen ohne Jesus. Die Frage ist einfach, wie sinnvoll oder wie sinnlos ist es, wenn wir etwas anpacken ohne Jesus? Das Erlebnis im Sturm auf dem See Genezareth wird uns zeigen, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn wir mal schnell an unsere Grenzen kommen, wenn wir alles ohne Jesus machen wollen. Ohne das übernatürliche Eingreifen von Jesus wären die Jünger mitsamt dem Schiff garantiert untergegangen. Jesus betont in dem Abschnitt über den Weinstock, dass wir wirklich nichts können tun, was Frucht bringen soll. Das heisst, wenn etwas Sinnvolles soll daraus entstehen, wenn wir es ohne Jesus machen. Das Buch der Richter schildert, wie das Volk Israel im Alten Testament, nachdem sie ihr Land Kanaan erobert hatten, immer mehr von Gott abgewichen ist. Die Israeliten haben immer mehr die lokalen Götter verehrt und auch arbeitet und haben je länger, je weniger nach Gott gefragt. Und darum steht im Buch der Richter ganz betont zweimal der Satz: Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Gestützt auf den gesunden Menschenverstand, der eben nicht immer so gesund ist. Und jeder tat, was ihn recht dünkte, das kommt uns doch auch bekannt vor. Es ist doch etwa genau so, wie es in unserer Gesellschaft läuft. Und auch unter uns Christen. Sehr viele tun, was sie für richtig halten. Ohne gross nach Gott zu fragen. Und darum fragen Jesus, seine Jünger und auch uns ab und zu vielleicht einmal, habt ihr noch keinen Glauben? Wenn wir etwas anpacken, ohne Jesus mit einzubeziehen, dann besteht die ganz grosse Gefahr, dass halt auch wir einfach das machen, was wir für richtig finden, ohne Gott zu fragen. Aber das entspricht nicht unbedingt den Vorstellungen von Jesus für unser Leben. Das ist eben fehlender Glaube. Damit beweisen wir eigentlich mehr oder weniger ganz klar, dass wir mehr an uns glauben als an Gott. Wenn du bekehrt bist, wenn du begriffen hast, dass Jesus am Kreuz für deine Sünde und deine Schuld gezahlt hat, wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast und wenn du ihm ernsthaft willst nachfolgen, dann gehörst du Jesus. Dann ist Jesus dein Herr, der über dein Leben verfügen will. Er hat sein Leben für dich eingegeben und hat dich teuer erkauft, eben, indem er mit seinem Leben gezahlt hat. Und darum gehörst du ihm. Dann geht es im Leben von einem Christen eben nicht mehr darum, dass er sich selber tut verwirklichen. Jesus will mit seinen Plänen in deinem Leben führen gehen. Er will mit seinen Plänen dein Leben gestalten. Seine Pläne wird er verwirklichen. Wir Menschen, wir haben ja ein uraltes Problem, das vermutlich so alt ist wie die Menschheit selber. Der Mensch strebt danach, sich selber einen Namen zu machen. Die Menschen, die es in dieser Welt zu etwas bringen wollen, die versuchen sich mit besonderen Leistungen hervorzuheben, für aufmerksam zu sorgen. Wir müssen nur das Fernsehprogramm mal anschauen, wie viele Menschen das bereit sind, sich so zu präsentieren. Sie wollen berühmt werden, sich ein Denkmal schaffen, dass sie vor allem bewundert werden und dass sie nicht mehr vergessen werden. Es ist nicht so, dass wir im Innersten eigentlich all zusammen nach Aufmerksamkeit, nach Liebe lechzen und wollen bewundert werden. Die einen machen das relativ diskret, behalten das auch für sich und andere, die stehen offen dazu, machen das auch relativ plump. Aber das stimmt eben selten wirklich mit den Plänen von Jesus für unser Leben überein. Und darum kommt es vielen ganz gelegen, sie wüssten, dass Jesus irgendwo abgelegen ist und irgendwo am Schlafen ist. Möglich, dass Jesus darum auch uns immer mal wieder fragt, habt ihr noch keinen Glauben? Wenn wir unsere eigenen Pläne verfolgen, dann beweisen wir, wie ich es schon gesagt habe, dass wir mehr an uns selber glauben als an Gott. Wir beweisen unseren Glauben an Jesus, wenn wir in unser Leben bestimmen lassen. Wenn wir unser volles Vertrauen und die ganze Hoffnung auf ihn setzen. Jesus erwartet von uns, dass wir Frucht für ihn bringen. Er will, dass wir uns zu seiner Ehre einsetzen. Er soll gross rauskommen dabei. Und wie so ein fruchtbares Leben aussieht, das können wir selber nicht einmal beurteilen. Eine bestimmen, das bestimmt Jesus. Und darum sollte man ihn immer ganz bewusst im Alltag, bei allem, was wir machen, mit einbeziehen. Ein fruchtbares Leben führen, das können wir nur, wenn wir in Jesus bleiben und wenn wir ihm Gelegenheit geben, in uns zu leben und in uns zu wirken. Eben, so wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der bewegendste Moment beim Erlebnis auf dem See Genezareth war für die Jünger nicht jemand, wo der Sturm am schlimmsten gewütet hat, wo das Schiff jeden Moment hätte untergehen können, sondern der bewegendste Moment war, wo Jesus aufgestanden ist und am Sturm befohlen hat, er soll ruhig sein. Wo sich eben die übernatürliche Stille ausbreitet hat und die Jünger erkannt haben, dass eben Jesus mehr ist als ein besonderer Mensch, dass er selber ganz Gott ist. Und nach dem aufwühlenden Moment haben die Jünger Jesus mit ganz anderen Augen angeschaut. Es ist eine Sache zu begreifen, dass Jesus Christus ganz Gott ist. Viel wichtiger ist aber noch zu begreifen, was es bedeutet, wenn Jesus Gott ist und um was für einen Gott, dass es sich dabei handelt. Weil Gott uns als Jesus von Nazareth in Menschengestalt begegnet ist und auf die Erde gekommen ist, ist Gott für uns so nahbar geworden. So wie er auftreten ist, erscheint er uns als Mensch. Also einer von uns, einer wie wir. Und dabei vergessen wir schnell einmal, dass in Wahrheit hinter Jesus ein allmächtiger, allwissender und allgegenwärtiger Gott steht. Und über den Gott steht im 5. Mose, im Kapitel 10, in einigen Vers folgendes. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn deines Gottes. Alles, was da existiert, das gehört Gott. So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der mächtige und der schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt. Gott ist unbestechlich. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören. Wenn wir begreifen, mit was für einem Gott das wir zu tun haben, dann fangen auch wir an, Jesus mit ganz anderen Augen anzuschauen. Wenn wir erfasst haben, was es heisst, dass Jesus ganz Gott ist, dann ist möglich, dass auch wir sprachlos sind, entsetzt sind, erstaunt sind und fasziniert sind. Dann fallen auch wir in Ehrfurcht vor Gott und vor Jesus. Und dann begreifen wir, dass es nie um unsere, sondern immer nur um seine Ehre kann gehen. Ihm allein steht die ganze Ehre zu. Er ist der Schöpfer vom ganzen Universum mit allem, was er in ihnen lebt. Und es gibt nichts, was er nicht gemacht hätte. Und weil ihm alles gehört, kann er frei über alles verfügen und damit machen, was er will. Er allein hat das Copyright. Er hat das Patent auf seiner Schöpfung. Und wenn er noch ein zweites Universum schaffen möchte, dann kann er das. Wenn er unser Universum einstampfen und auslöschen möchte, dann kann er niemand daran hindern. Vor allem, wenn wir im Alten Testament lesen, dann hilft uns das zu erkennen, mit was für einem unendlich grossen, allmächtigen Gott das wir zu tun haben. Der Inhalt vom Alten Testament hilft auch uns, in der Ehrfurcht vor Gott zu wachsen. Und darum sollte man auch regelmässig im Alten Testament lesen. Jetzt, wenn uns klar ist, was für ein Gott Jesus ist, dann können wir ja eigentlich nur darüber staunen, dass es Jesus offenbar wichtig ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Dass Gott in Menschengestalt zu uns auf die Erde gekommen ist, zeigt, wie viel das Gott an uns Menschen gelegen ist. Er hat seine Liebe zu uns Menschen bewiesen, indem er für uns gestorben ist. Und ihm ist offenbar sehr viel daran gelegen, dass er uns Menschen in seinem Team hat. Ich bin auch überzeugt, dass Jesus ganz eine intensive und wertvolle Zeit erlebt hat mit seinen Jüngern in den 3 Jahren, wo er mit ihnen umgezogen ist. Er freut sich sicher darüber, wenn er mit uns zusammenarbeiten kann. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Kindergartenalter war, habe ich mal dürfen mit dem grossen Bub aus der Mittelstufe Fußball spielen. Ich bin allen eigentlich immer im Weg gestanden und habe jetzt wirklich nichts zum Erfolg beitragen von meiner Mannschaft. Aber die grösseren Buben aus meinem Team, die haben sich riesig darüber gefreut und haben mich gelobt, wenn ich den Ball auch einmal getroffen habe. Ohne mich hätte es viel einfacher gehabt. Aber sie haben Freude daran gehabt, mich mitspielen zu lassen, weil sie gesehen haben, wie gut mir das tut. Möglicherweise geht Jesus mit uns genau gleich. Wenn er alles mit seiner eigenen Schöpfungskraft könnte machen, hätte es vermutlich viel einfacher. Aber er legt Wert darauf, mit uns auf seine Ziele hin zusammenzuarbeiten. Ihm ist es wichtig, mit uns eine Beziehung zu pflegen und uns bei der Umsetzung von seinen Zielen dabei zu haben. Er rüstet uns mit Begabungen aus, die wir für ihn einsetzen sollen. Und ja, wir sind in seiner Hand, keine Marionette, die er an den Fäden zieht. Er hat uns einen freien Willen gegeben. Wir dürfen selber entscheiden, ob wir mit ihm zusammenarbeiten oder eben lieber für uns leben. Es ist aber sein Wunsch, dass wir unsere Fähigkeit und auch unseren Verstand für ihn brauchen. Auch unsere Kreativität ist ihm willkommen, wenn wir sie für ihn einsetzen. Und er freut sich darüber, wenn wir uns in der Zusammenarbeit mit ihm positiv entwickeln. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir dem grossmächtigen Gott überhaupt dürfen dienen. Und das Wissen, mit was für einem Gott, dass wir sie Jesus zu tun haben, soll uns motivieren, dass wir uns mit voller Kraft zur Ehre von Jesus, zur Ehre von Gott können einsetzen. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Situation in dieser Welt ganz genau. Und du lässt manchmal vielleicht auch einen Sturm zu, der uns zur Besinnung bringt. Der uns wieder zeigt, dass wir uns auf uns alleine verlassen können. Dass wir etwas mehr brauchen, dass wir dich brauchen. Und bitte hilf uns doch, dass wir diese Lektion aus dieser Geschichte lernen. Dass wir begreifen, dass wir auf dich angewiesen sind. Und hilf uns auch, immer besser zu sehen, was für ein Gott das du bist und was du alles tun hast für uns. Und zeigt uns auch, dass es eigentlich nichts Schöneres gibt, als für dich und mit dir können unterwegs zu sein. Hilf uns, daran zu denken, dass wir dich bei allem, was wir machen, mit einbeziehen. Und dass du durch uns auch Grosses kannst bewirken kannst. Dass wir uns für deine Ehre können einsetzen können. Dass wir nicht immer selber im Mittelpunkt stehen müssen. Hilf uns, dass wir dich im Mittelpunkt setzen und Grosses dürfen erleben mit dir. Und danke einfach für die Gewissheit, dass du in jedem Sturm dabei bist. Und dass wir uns auf dich verlassen können. Wir loben und preisen dich als unseren Herr, Erlöser und Gott. Amen.